SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Herzlich willkommen im Literaturhaus in Stuttgart. Mein Name ist Katharina Borchert und hier bei mir auf der Bühne, von mir getrennt nur durch eine ungefähr anderthalb Meter breite Plexiglasscheibe, sitzt die Autorin Shaida Basya. Wir wollen heute über ihren neuen Roman Drei Kameradinnen sprechen, also über einen echten Freundinnenroman. Guten Abend, Frau Basya. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch sehr.
Ja, Frau Basya, Stuttgart, das ist für Sie ja fast sowas wie ein Heimspiel. Sie haben hier vor 4 Jahren, das war 2017, aus Ihrem ersten Roman Nachts ist es leise in Teheran gelesen. Dann wurde der Roman auch noch ausgewählt, geradezu zelebriert, gefeiert hier in der Stadt bei der stadtweiten Aktion Stuttgart liest ein Buch. Wie war das damals? Waren Sie selbst hier auch, um mitzulesen? Erinnern Sie sich daran?
Ja, ich habe verschiedene Formate machen dürfen mit dem Buch in unterschiedlichen Konstellationen und Orten. Und deswegen ist es jetzt auch so schmerzhaft, dass wir unser Publikum zwar um uns wissen, aber es nicht sehen, weil es auch für mich über diese Tage hinweg irgendwie schon auch so eine Form von Beziehung zu verschiedenen ZuhörerInnen und LeserInnen gab. Und ich natürlich einfach sehr, sehr neugierig bin, wie jetzt diese Themen in dem Roman, die uns ja alle betreffen und uns alle aufwühlen, auch genau diese LeserInnen beschäftigt hätte oder was für Fragen gekommen wären, weil ich das als einen sehr offenen Austausch über Literatur wahrgenommen habe, der mir als Autorin natürlich total wichtig ist.
Ja, dieses Mal, 4 Jahre später, 2021, ist es hier deutlich stiller, das stimmt. Auch hier im Stuttgarter Literaturhaus sind wir heute fast allein. Stefanie Stegmann ist anwesend vom Literaturhaus und unsere Techniker natürlich, die uns helfen beim Streaming. Das Publikum ist im Livestream dabei und später dann eben auch im Radio. Also heute eine ganz andere Atmosphäre als vor 4 Jahren. Und wie geht es Ihnen jetzt so persönlich nach einem Jahr Corona?
Ja, ich habe, glaube ich, so verschiedene Phasen durchgemacht mit diesem Buch. Also als die Pandemie richtig bei uns allen ankam, war ich noch so am Fertigstellen des Romans und wusste natürlich gar nicht, was irgendwann erscheint dieses Buch und wie ist denn die Situation und die Lage. Und inzwischen muss ich sagen, ich denke gar nicht mehr so viel darüber nach. Ich habe auch aufgehört, irgendwie zu hoffen, dass es aber dann und dann vielleicht alles wieder gut ist und so, sondern freue mich eigentlich vor allen Dingen, was Literatur in dieser Zeit für uns alle bringen kann. Also ich habe selber seit Pandemie noch mal viel, viel mehr gelesen als davor. Ich habe auch gemerkt, dass ich ganz anders so auf Neuerscheinungen warte und viele, viele Podcasts höre. Ich weiß natürlich auch, dass es bei vielen Leuten das Gegenteil der Fall war, dass sie gesagt haben, sie können sich gar nicht mehr konzentrieren, können sich nicht mehr auf Bücher einlassen. Aber ich kenne genauso viele, die eben genau das sagen, wie es auch mir ergangen ist, nämlich dass Literatur eigentlich so einen Trostort gespendet hat. Und deswegen ist es jetzt für mich natürlich auch so schön und wichtig, dass dieses Buch, an dem ich dass ich jetzt die ganze Zeit gewartet habe, es wurde natürlich auch so ein bisschen verschoben wegen Corona, dass es jetzt einfach auf der Welt ist und ich darüber sprechen kann und Rückmeldungen bekommen kann.
Können Sie gut loslassen, so einen Text?
Ja.
Ja, das schon, ja.
Total.
Also Sie schauen jetzt nicht rein ins Buch und denken, oh Gott, ich will alles nochmal anders machen.
Überhaupt nicht. Also ich glaube, ich stehe auch eigentlich immer zu meinen Entscheidungen. Ich habe gar keine Lust, irgendwie im Nachhinein mich drin zu wälzen, was ich alles hätte anders machen können. Also um zu lernen, ja, aber nicht um mich irgendwie drin zu laben. Und hatte jetzt so die letzten Wochen und Monate wirklich das Gefühl, meine Figuren wären in diesem Buch, das ja schon bei mir zu Hause lag, so eingesperrt. Und ich wollte jetzt endlich sie so fliegen lassen. Die sollten endlich raus und unter Leute, weil nur dann existieren sie ja, wenn sie gelesen werden. Und ja, ab dann gehört das Buch auch nicht mehr mir, finde ich. Also ich kann dazu was sagen und erzählen, was ich mir dabei gedacht habe und so weiter. Aber das ist ja das Schöne, dass es dann ab dann in allen Köpfen, die Bücher lesen, was ganz anderes bewirkt und ganz anders aussieht und ganz unterschiedlich verstanden wird.
Ja, die Figuren, von denen Sie sprachen, das sind die Erzählerin Kasi und ihre beiden Freundinnen Saya und Hani, von denen hören wir gleich noch mehr. Ihr erster Roman, noch mal ganz kurz zurück, Nachts ist es leise in Teheran, der erzählte die Geschichte einer iranischen Familie, die nach der Islamischen Revolution 1979, also danach, fliehen musste. Also damals, als der Schah abgesetzt wurde und Ayatollah Khomeini die Führung im Land übernahm. Die Familie kam nach Deutschland, beziehungsweise deren Kinder wurden dann auch in Deutschland geboren. Das ist ein bisschen so wie in ihrer eigenen Familie. Ihr Debüt, das war ein Rückblick, Familiengeschichte im Rückblick. Ein bisschen vielleicht die Geschichte, wie es wurde, was es ist oder wie es dazu kam, dass wir hier leben oder wie wir hier leben. Ihr zweiter Roman, ihr neuer Roman, Drei Kameradinnen, das ist jetzt ein Roman, der in der Gegenwart spielt, in der absoluten Jetztzeit. Und er erzählt eben von diesen drei jungen Frauen, Ende 20, haben ihre Ausbildung, ihr Studium hinter sich, Kasi, Hani und Saya eben. Ist es so, dass dieser Roman sich auch irgendwie, also nicht nur chronologisch, sondern auch für Sie folgerichtig an Ihren Debütroman anschließt?
Ja, auf jeden Fall. Bei dem Debütroman war für mich so interessant, diese Revolution zu beleuchten und ihre Folgen und eben auch historisch damit zu arbeiten und das, was die Geschichte vorgibt, literarisch umzusetzen. Und dabei musste ich natürlich viele, viele spannende Themen auslassen, also die einfach für das Konzept des Romanes irrelevant waren oder die abgelenkt hätten vom Wesentlichen. Und dazu gehört zu einem großen Teil die Gegenwart, also auch die sogenannte postmigrantische Gegenwart. Die kam im ersten Buch vor. Es gibt 2009 den Erzähler Mo, der eben irgendwie davon so genervt ist, dass er auf einer Party gefragt wird, woher er kommt. Und ich habe da schon gedacht, ich würde da eigentlich viel, viel lieber noch weiter reingehen und viel mehr darüber schreiben. Aber es war eben nicht der Raum dafür. Und deswegen kam das, glaube ich, letztlich auch so, dass im zweiten Buch eben genau diese Perspektive fortgesetzt wird und auch im Hier und Jetzt ist und eben nicht mehr zurückblickt und sich nicht über das definiert, was davor war und sich nicht über die Elterngenerationen definiert, sondern etwas Eigenständiges ist und etwas sehr Jetziges ist und das natürlich auch mit Blick auf unsere jetzige Gegenwart passiert.
Ja, es ist Ihre Generation im Grunde. Die Erzählerin ist Kasi, ihre Stimme hören wir im Roman, wobei die Erzählperspektive ist eigentlich gar nicht so eindeutig. Ist ja keine strenge Ich-Erzählerin. Sie weiß ja eigentlich sehr, sehr viel mehr als eine Ich-Erzählerin
wissen. Sie behauptet es zumindest.
Sie behauptet es zu wissen. Ja, ja, das stimmt. Diese Kasi, wer ist das? Was sollten wir über sie wissen?
Ja, Kasi ist eine studierte Soziologin. Sie hat ihren Abschluss gemacht, einen sehr guten Abschluss, kommt aus einem eher bildungsfernen Haushalt, wenn man das so nennen möchte, oder es wird zumindest angedeutet. Und sie ist auf Jobsuche, anfangs noch recht motiviert, jetzt Hartz-IV-Empfängerin und mit großer Sorge vor jedem weiteren Jobcenter-Termin und verschickt Bewerbungen, was erfolglos ist und hat noch dazu Liebeskummer und das, was sie beschreibt innerhalb einer Nacht, ist, was in den vergangenen Tagen, aber auch was in den vergangenen Jahren ihr und ihren beiden engsten Freundinnen passiert ist. Und das ist ihr Thema, das, was sie beschäftigt. Was passiert eigentlich mit uns und wie gehe ich damit um? Wie gehen meine Freundinnen damit um?
Ja, der Roman setzt ein eigentlich in einer richtigen Stresssituation, könnte man sagen. Erzählerin Kasi sitzt Freitagnacht zu Hause und wartet darauf, dass ihre Freundin Saya, die inhaftiert wurde in der Zwischenzeit, wieder freigelassen wird, wieder nach Hause kommt. Die drei Freundinnen sind zusammen aufgewachsen, aber sie wohnen nicht mehr in derselben Stadt. Hani und Kasi wohnen in derselben Stadt und Saya wohnt woanders. Sie ist jetzt eben zu Besuch gekommen, weil sie alle drei zu einer Hochzeit eingeladen worden sind von einer alten Bekannten. Da wollten sie hin, das war der Anlass für diesen Besuch. 4 Tage verbringt Saya also mit ihren Freundinnen, sie schläft bei Kasi und in diesen 4 Tagen passiert sehr, sehr viel. Ich schlage vor, wir hören mal den Anfang des Romans, dann können wir gleich mal einsteigen und hören auch, wie die Geschichte ihren Ausgang nimmt.
Ich möchte fair bleiben, alle Missverständnisse aus dem Weg räumen und von vornherein erklären, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich bin nicht die Ausgeburt der integrierten Gesellschaft. Ich bin nicht das Mädchen, das ihr euch angucken könnt, um mitleidig zu erklären, ihr hättet euch mit den Migranten beschäftigt und es sei ja alles so dramatisch, aber auch so bewundernswert. Ich bin nicht das Mädchen aus dem Ghetto. Ich bin das Mädchen aus dem Ghetto. Aber das ist eine Frage der Perspektive. Es gibt echte Mädchen aus echten Ghettos, die lachen mich dafür aus, dass ich dieses Wort benutze, sobald sie erfahren, in welchem Kaff und in welcher schäbigen Ecke ich groß geworden bin. Und es gibt Mädchen, die hätten es keinen Tag dort ausgehalten. Ich bin nicht ein Mädchen. Ich bin zu alt, um Mädchen genannt zu werden. Denn ich könnte, wenn in meinem Leben einiges anders und einiges schlechter gelaufen wäre, schon Mutter von Mädchen sein, die sich nicht mehr Mädchen, sondern Teenager nennen lassen würden. Das bin ich aber nicht. Dafür trage ich einen Pferdeschwanz und einen Rock. Und beides in Kombination mit den fehlenden Kindern macht mich in dieser Welt zu einem Mädchen. So lange, bis ich aufspucke und losschreie und laut bin. Dann bin ich eine hysterische Frau. Dieser Text ist der Versuch, mich eine Nacht lang zusammenzureißen. Eine Nacht lang niemanden aus dem Fenster zu schmeißen, kein Internet-Troll zu werden, zu warten. Der Versuch, auf meine Freundin Saya zu warten, die aus dem Knast kommen soll. Ich sage Knast, weil ich lässiger klingen möchte, weil ich schon als Kind die Wörter mochte, die lässiger klingen. Ich sage nicht Knast, weil es ein Relikt meiner Herkunft ist. Man kann in einem Ghetto aufwachsen, das kein Ghetto ist, wo Kriminalität und Prügeleien zum Alltag gehören und trotzdem genauso wenig mit dem Knast zu tun haben, wie die Pferdemädchen ein paar Straßen weiter etwas mit echten Pferden. Wenn ich Knast sage und dabei aussehe, wie ich aussehe und spreche, wie ich spreche, nicken mir die Pferdemädchen aber wissend zu. Klar, denken sie, der Knast. Der Ort, an dem du deinen Vater besucht hast als Kind. Der Ort, an dem dein erster Freund mehrere Monate verbracht hat, bevor er rauskam und plötzlich ganz verändert war. Der Ort, an den du manchmal nostalgisch denkst. Dabei war ich noch nie im Knast und kenne auch niemanden, der schon mal drin war, zumindest nicht in Deutschland. Bis heute. Aber das Letzte, was ich will, ist, dass ich auch noch dort lande. Deswegen setze ich mich hier hin, an diesen Schreibtisch, die Insel meiner Diplomarbeit, die Insel meiner ungelogen 83 Bewerbungen, die Insel meiner Hartz-IV-Bescheide und schreibe. Also zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Zum Versuch, eine Nacht auf meine Freundin zu warten, die aus dem Knast kommen soll. Sie wird zu mir kommen, sobald sie kann, denn sie wohnt gerade bei mir für einige Tage, bevor sie wieder zurück in ihre Stadt und in ihr eigenes Leben fliegt. Eigentlich nämlich wollte sie ja Urlaub bei mir machen und zwischendurch die Hochzeit von Charoyer feiern. Es ist Freitagnacht, 2.28 Uhr, und ich versuche, vorne anzufangen. Das wird nicht klappen, denn vorne, das wäre in einer Zeit, als es uns noch nicht gab. Ich fange also weiter vorne, aber eher so in der Mitte an, mit dem letzten Montag. Mit dem Montag beginnt ja auch jede Woche und tut dabei so, als wäre sie etwas Neues. Damit wir nicht merken, dass alles immer einfach weitergeht, elendig, elendig weitergeht und dass nichts passiert. Montag aber war Saya noch gar nicht hier. Saya stieg Dienstagnachmittag in ihrer Stadt ins Flugzeug und landete Dienstagabend in meiner und Hanis Stadt. Fangen wir also beim Dienstag an.
Shadabasia las aus ihrem Roman Drei Kameradinnen hier im Literaturhaus in Stuttgart und auch auf SWR 2. Ja, fangen wir beim Dienstag an. So endet diese Episode, diese Eröffnungsszene. Und dann springt die Erzählerin 4 Tage zurück und erzählt, wie Saya, ihre Freundin, da angekommen ist in dieser nicht genauer benannten Großstadt, in der es Kieze gibt und Spätis.
Welche mag es sein?
Sie übernachtet bei Kasi. Hani wohnt eben auch in dieser Stadt, ein Stückchen entfernt, nicht im selben Stadtteil. In diesen 4 Tagen gehen die drei zusammen aus, sie trinken auch recht viel und erleben einiges. Was ist wichtig? Was machen sie da zusammen?
Sie machen unterschiedliche Dinge im Grunde. Hani ist in ihrem Beruf eingespannt, sie geht jeden Tag arbeiten. Kasi muss an einem dieser Tage eben zum Jobcenter, Saya kommt mit und Kasi hat zwischendurch ein Treffen nochmal mit ihrem Ex-Freund, mit Lukas, um nochmal über alles zu reden. Sie gehen zwischendurch auf Partys, sie gehen in Kneipen, sie verbringen so die Tage miteinander und teilen nochmal so ein bisschen Zeit, bis diese Hochzeit eben ansteht. Und diese Tage sind immer wieder voller kleiner Situationen, kleiner Alltagssituationen, kleiner Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Randfiguren, die aber immer so ein bisschen verstörend sind, weil sich da immer herauskristallisiert, dass Saya sehr, sehr wütend ist, dass sie sich an sehr vielem reibt, was ihr begegnet und womit sie konfrontiert wird. Es sind unterm Strich unterschiedliche Arten von Diskriminierungserfahrungen, die die drei machen und mit denen sie unterschiedlich umgehen. Und zwischendurch erinnert sich Kasi immer noch mal an Dinge aus der Vergangenheit, die ähnlich waren. Ja, aber es ist so die Anordnung zu sehen, was ist mit Saya passiert? Wie kam es am Ende dazu, wozu es kommen musste?
Ja, der Fokus liegt ganz eindeutig bei Saya. Also Kasi schaut sich Saya am genauesten an. Hani ist etwas weniger wichtig, denn die kommt eigentlich viel besser zurecht in dieser Gesellschaft. Sie macht auch Diskriminierungserfahrungen, aber sie nimmt es nicht so schwer, könnte man sagen. Oder sie schaut sich auch nicht so genau an. Sie sagt, ach, ist doch nicht so schlimm. Und tatsächlich geht es ihr besser damit. Oder?
Das denke ich auch. Also es ist natürlich auch eine Strategie. Sie sagt nicht, naja, diese Erfahrung gibt es nicht oder sucht sie nicht klein zu reden. Und ich glaube, dass das auch sehr wesentlich ist für diese Freundschaft, dass man einander nicht diese Erfahrung abspricht oder auch nicht die Gründe für Sayas Wut abspricht. Aber es ist eben ein anderer Umgang damit, weil Hani eben ganz pragmatisch sagt, naja, ich kann es nicht ändern. Warum soll ich mich jetzt darüber ärgern und stundenlang darüber reden? So, ich gehe da jetzt eben einfach durch. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie einfach ganz andere Erfahrungen gemacht hat als Saya. Also alle drei unterscheiden sich in ihren Biografien. Auch wenn wir über die nicht so richtig viel erfahren, wissen wir, dass Hani eigentlich eine recht traumatische Kindheit hatte und für sie Krieg und Vertreibung etwas ist, was sie hinter sich gelassen hat und sich eben denkt, es ist doch alles okay. So, wir haben doch alles, wir haben doch uns. Können wir nicht mal einen Punkt setzen? Und Saya natürlich auch ein Stück weit das Privileg hat, sich ärgern zu können und wütend zu sein. Und ist ja auch eben so ein Punkt, dass man, je gesättigter man ist im Grunde, man viel, viel mehr auch für kleine Ungerechtigkeiten sensibilisiert sein kann, einfach weil eben nicht alles zusammenbricht. Und das wäre bei Hani vielleicht der Fall. So kann man mutmaßen von dem, was man weiß.
Ja, Hani ist Bürokauffrau und insofern in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Die anderen beiden sind Akademikerinnen. Es macht einen Unterschied zwischen den dreien. Sie sind zusammen aufgewachsen. Ihre Freundschaft reicht sehr lang zurück und ist sehr tief. Sie sind in einem Ort aufgewachsen, der auch nicht genauer beschrieben wird. Es ist nur klar, in einem sozialen Brennpunkt, so würde man das heute vielleicht nennen. Ihre Familien stammen alle aus anderen Ländern, sprechen andere Sprachen, aber es wird dezidiert nicht gesagt, aus welchen Ländern sie stammen. Es werden ein paar Hinweise gegeben, sodass man sich ein bisschen was zusammenreimen kann, wenn man möchte. Aber das sagt Kasi auch, ihr möchtet das jetzt gerne, ihr Leser. Ihr wollt das genau wissen, woher wir alle kommen. Aber ich sag's euch nicht, das ist jetzt halt euer Problem. Warum soll der Leser oder die Leserin das nicht wissen?
Ich habe mir das im Vorfeld gar nicht so überlegt. Ich habe angefangen zu schreiben und habe so ein bisschen geguckt, wohin führen mich meine Figuren. Und habe auf den Moment gewartet, an dem ich entscheiden muss, was ist ihr kulturelles, biografisches Paket, was bringen sie mit. Und ich habe aber beim Schreiben gemerkt, es tut überhaupt nichts zur Sache. Meine Figuren stehen ganz klar vor mir und ich sehe sie und ich sehe sie sehr scharf und kann sie beschreiben. Aber ich brauche diese recht kühlen Fakten gar nicht. Und die sind eher etwas, was zum Einordnen hilft. Aber das ist vielleicht ein Einordnen, das man gewohnt ist zu machen, das man aber vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Und deswegen habe ich dann beim Schreiben entschieden, es auch als Statement unbenannt zu lassen, weil wir eben so gepolt sind und auch so aufgewachsen sind, Menschen ganz schnell in Raster zu schieben, auch wenn es erstmal wertfreie Raster sind. Eine Herkunft muss ja nicht mit Wertung verbunden sein, auch wenn sie das manchmal ist. Aber erstmal allein dieses Denken, das wir gewohnt sind, zu kategorisieren, das sind wir gewohnt, weil wir es gewohnt sind. Und es ist ein Training, es einfach nicht zu machen. Und es geht. Also man kann sich begegnen, man kann sich auch sehr, sehr nahe kommen, ohne dass man diese kulturelle Verortung hat. Und deswegen wollte ich natürlich Kasi, die ja auch eine Erzählerin ist, die ihr Publikum zwischendurch auch anpöbelt oder von vornherein weiß, sie schreibt da gegen eine unreflektierte, sie verurteilende Gruppe an, genau eben das dann so zum Thema zu machen, zu sagen, ihr wollt das wissen, aber ich habe hier das Sagen, ich habe hier die Macht, ich verrate es euch einfach nicht.
Ja, also ich kann das sehr gut verstehen, dass man nicht ständig nach seiner Herkunft gefragt werden will, wenn die andere Herkunft eben auch sichtbar ist, ne? Einfach durch Physiognomie, durch Haarfarbe und wie auch immer. Ich glaube aber trotzdem, dass das sehr menschlich ist, dass man nach Herkunft fragt. Das tun Deutsche untereinander ja auch immer. Und je kleinteiligeren Zusammenhängen man sich kennenlernt, desto genauer fragt man auch. Also wenn man sich irgendwo im Ausland trifft, fragt man nach Ländern, ja. Aber wenn man sich beim Stadtteilfest kennenlernt, dann fragt man, in welcher Straße wohnst du, ja. Also es ist irgendwie, ich glaube, es ist sehr menschlich, den jeweils anderen irgendwo an irgendeinen Ort setzen zu wollen. Ich glaube, das ist, Sie sagen, es ist eine Gewohnheit, aber ich glaube, es ist fast auch wirklich sehr menschlich.
Ich glaube auch, aber da geht ein bisschen verloren, dass es für manche Menschen eben nicht unbedingt ein Smalltalk-Thema ist, sondern zum Beispiel auch mit traumatischen Erfahrungen verbunden ist. Und das ist so das eine, aber mir geht es auch gar nicht mal so sehr um die Frage, die gestellt wird, sondern auch vielmehr auf die Reaktion, wenn man die Antwort verweigert. Also ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich gesagt habe, ach so, ich will da jetzt gerade gar nicht so drüber reden, weil wir kennen uns nicht. Und das ist für mich halt eine längere Geschichte, als einfach irgendwie zu sagen, ich komme aus Bad Hersfeld oder so, dass mein Gegenüber das aber so vehement einfordert und da also sich so richtig angegriffen fühlt, weil ich eine Antwort nicht geben möchte. Und das ist natürlich viel mehr das. Also die Frage an und für sich, die finde ich gar nicht so spannend. Ich finde viel mehr interessant, woher kommt dieses unbedingte Einfordern der Antwort. Und das interessiert mich. Und darauf will ich viel mehr hinweisen, als auf den Wunsch, es zu wissen. Weil ich, klar, wenn man sich näher kommt und es ein Thema ist, dann ist es ein Thema. Also ich erzähle es ja auch, wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade eine relevante Information und ich möchte die mitteilen. Und es kann ja auch nach 10 Minuten der Fall sein. Aber das Einfordern um das Wissen, ja, ist einfach was sehr, sehr Interessantes, finde ich.
Ja, also das ist sicherlich auch ein Drang nach Kategorisierung, wobei man gar nicht genau weiß, welche Kategorie wird denn da eigentlich, ja, gerade aufgemacht.
Ja, was sagt uns das dann eigentlich?
Genau, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, meine Familie kommt aus dem Iran, ich selbst bin in Deutschland, in Rheinland-Pfalz geboren und aufgewachsen, was genau schließt man daraus eigentlich?
Ja, und also ich merke es ja jetzt auch bei meiner Arbeit als Autorin, dass ich beim ersten Buch das immer so ein bisschen befremdlich fand, dass das erklärt wird. Natürlich, ich war ja auch irgendwie neu, so, ich musste ja irgendwie erklärt werden, dass es dann immer so hieß, die deutsch-iranische Autorin oder ganz merkwürdige Satzgebilde auch, die den Satz auch einfach wahnsinnig kompliziert gemacht haben und ich immer so ein bisschen gedacht habe, okay, hätte es nicht einfach gereicht zu sagen, die so und so alte Autorin oder so. Und jetzt entweder glaube, dass man vielleicht etwas weitergekommen ist, davon wegzugehen, oder es tatsächlich eben an den Roman gekoppelt war, der das ja thematisiert. Und an der Stelle, wenn ich das ja selber zum Thema mache, wenn ich Teheran in meinem Titel trage und auch öffentlich darüber rede, dass es ein Stück weit meine Familiengeschichte ist, die ich fiktionalisiert habe, dann klar ist das ein Thema und dann kann man darüber auch reden. Beim zweiten Buch, Drei Kameradinnen, ist es kein Thema und da wüsste ich nicht, warum das zur Verortung der Autorin was zur Sache tun sollte.
Saya hat eigentlich, also sie hat die größte Wut, aber sie hat auch die heftigste Geschichte hinter sich. Sie deuten das an mit Flucht, Verfolgung, Geheimdienst, Bedrohung, woraus sich so ein Mix aus vielleicht Angst und Aggression und einer besonderen Wachsamkeit irgendwie auch ableiten lässt. Wir hatten es schon gerade, Hani ist eher entspannter im Umgang mit Diskriminierungen, kleinen, großen, wie auch immer. Kasi ist vielleicht so ein bisschen dazwischen. Welcher der drei emotionalen Pakete neigen Sie denn zu?
Das habe ich mich beim Schreiben auch immer wieder gefragt und habe für mich einfach die Antwort gefunden, dass es einfach sehr lebensphasenabhängig ist. Also ich kenne das von mir von vor, sagen wir mal, 10 Jahren, wo ich, glaube ich, sehr stark nach Saya geklungen hätte oder sehr, sehr viel schneller auf den Tisch gehauen hätte und mich auch geärgert hätte und auch einfach sehr, sehr wütend war. Und also was nicht heißt, dass ich das wie Saya ausgelebt hätte, aber so diesen Zorn schon auch mal sehr schnell hatte. Und dass ich merke, dass je mehr ich mich mit den Themen beschäftige und je mehr ich sie auch irgendwie kreativ oder literarisch umsetze, ich so einen anderen Umgang mit der Wut finde und das gar nicht so was ist, was in mir so schlummert, auch wenn sie berechtigt ist, diese Wut. Wenn wir auf rechten Terror in Deutschland gucken, dann gibt es 1 Million Gründe, wütend zu sein. Und ich aber natürlich auch weiß, dass es Konstellationen gibt mit Menschen in gewissen Räumen, in denen ich eher so den Hani-Part, den beschwichtigenden und den harmoniestiftenden Part übernehmen möchte, einfach weil alle anderen schon so wütend sind und ich eher den Ausgleich reinbringe. Und deswegen ist diese Konstellation, glaube ich, auch für so eine Freundschaft, für so eine Gruppe an Freunden oder Freundinnen relativ klassisch, dass man so seine Funktionen einnimmt und seine Rollen einnimmt, weil man sich ja darauf verlassen kann, alle anderen sorgen fürs Gleichgewicht. Ich kann wütend sein, weil jemand anderes es wieder mit Harmonie ausgleicht und umgekehrt. Und ja, dass ich selber merke, dass auch bei mir das so ein bisschen flexibel ist, je nachdem, in welchen Kreisen ich bin. Und auch das ist ja was, was erfahrungsabhängig ist. Also Saya ist vielleicht auch wütender als Hani, weil sie auch ganz anders gelesen wird. Also bei Hani kann man so ein bisschen rauslesen, dass sie zwar auch Diskriminierungserfahrung macht, dass man ihr aber nicht auf den ersten Blick einen gewissen Hintergrund ansieht, während Saya eben auch die Erfahrung von einem antimuslimischen Rassismus vielleicht macht und dass sie deswegen eine ganz andere Stigmatisierung erfährt und deswegen auch einfach wütender ist. Also ich glaube, dass es auch immer der Kontext ist, aus dem man kommt und aus dem man gelesen wird.
Ja, das ist bestimmt so. In der Nacht wird Kasi wach, weil ihre Freundin Saya, die mit ihr in einem Zimmer schläft, sich offenbar herumwirft und ihren Körper also gegen die Wand schmeißt, also aus dem Bett sozusagen, an die Wand neben dem Bett. Und es gibt einen großen Knall und Kasi ist sehr, sehr erschrocken. Es ist gar nicht so klar, ich glaube, Saya schläft weiter, sie merkt es gar nicht. Ne? Man merkt, es kocht in ihr ganz ordentlich und sie wird nicht mal von diesem schweren Schlag, den sie sich da selber zufügt, wach. Wir hören das nochmal in einer zweiten Lesung.
Hani ging sofort ans Telefon, obwohl es 6 Uhr in der Früh war. Sie ging immer ans Telefon, auch wenn sie die Nummer nicht kannte. Saya würde das niemals tun, denn unbekannte Nummern waren für sie wie das Klingeln an der Wohnungstür, damals bei ihren Eltern, wenn man keinen Gast erwartete und den Geheimdienst befürchtete. Immer hörte ich erst Sayas Stimme. Wer ist da? Fragen. wenn ich unangemeldet bei ihr klingelte. Bei Hani stand die Tür manchmal sogar offen, wenn ich vorbeikam. Die Mutter lüftete ständig und es gab bei ihnen ohnehin nichts zu klauen. Oder besser gesagt, niemand in Hanis Familie wollte sich gedanklich damit beschäftigen, dass es unvorsichtig sein könnte, so durch die Welt zu gehen. Wie auch immer, Hani ging direkt ran und fragte, »Kasi, warum um alles in der Welt bist du schon wach?« »Saya lässt mich nicht schlafen«, sagte ich. »Sie ist immer noch betrunken, glaube ich. Sie wälzt sich herum, sie seufzt und schnaubt. Sie schläft so laut, dass ich nicht schlafen kann.« »Saya schläft doch nie laut. Sie ist die leiseste Schläferin der Welt. Was ist nur mit ihr los?« »Das wollte ich dich fragen, deswegen rufe ich an«, sagte ich und war mit einem Mal so erleichtert, dass wir wenigstens fast darüber geredet hatten, was Saya im Schlaf mit sich anstellte. Ich war natürlich wach geworden, weil sie sich schon wieder gegen die Wand geworfen hatte und diesmal war der Aufprall so laut gewesen, dass ich mich fürchterlich erschreckt hatte und an Einschlafen nicht mehr zu denken war. »Ich mache mir Sorgen um sie«, sagte ich und hoffte inständig, dass Hani sagen würde, was sie immer sagte, dass meine Sorge unnötig sei, weil mit Saya alles stimmte, dass sie nun mal wieder übertrieb. »Ich mir auch«, sagte Hani stattdessen. »Sie hat gestern so viel getrunken, die in der Kneipe haben uns am Ende richtig rausgeekelt. Die hatten wahrscheinlich Angst, dass Saya den Laden auseinandernimmt.« »Echt, meinst du?« »Klar, die wollten uns irgendwann schon loswerden, glaube ich.« »Saya denkt, dass es nicht an ihr lag.« »Wann denkt Saya schon etwas läger an ihr?«, fragte Hani und klang dabei etwas müde, wobei mir auffiel, dass es eigentlich gemein war, sie anzurufen, wo sie doch nicht nur verkatert und übernächtigt war, sondern im Gegensatz zu mir gleich auch noch arbeiten gehen musste. Absurd eigentlich, dass ich sie selbst in diesem Moment dafür beneidete, dass sie eine Arbeit hatte und Verpflichtung nachgehen musste. »Also, sorry, dass ich anrufe, Hani. Aber ich wollte fragen, was wir mit Saya machen?« Hani lachte, das Gleiche wie immer. »Nur nicht allzu oft widersprechen, sonst wird es nur noch schlimmer mit ihr. Gib ihr einfach in allem Recht.« »Hat sie denn Recht?« Hani überlegte. Das sah ihr nicht ähnlich. Hani überlegt eigentlich nicht. Ihre Strategie der Welt gegenüber hat sie derart verinnerlicht, dass sie immer überall ad hoc deeskalierend wirkt. Selbst wenn sie Saya widerspricht, tut sie das, um mit ihr hinterher auf einen friedlichen Ausgang ihrer Diskussion anzustoßen. Würde dieser Part ausbleiben, würde sie Saya nie mehr widersprechen, sondern ihr stattdessen nicht mehr zuhören. Aus diesem Grund hatte ich sie angerufen, ich wollte Frieden. Ich wollte von ihr hören, dass ich übertreibe, dass wir uns um Saya keine Sorgen machen müssen. »Sie hat diesen Nazi-Chat auf ihrem Handy und liest den die ganze Zeit«, sagte Hani. »Das bringt ihr nichts.« »Hat sie den gestern auch gelesen?« »Ja, betrunken, in der U-Bahn. Sie hat daraus laut vorgelesen. Alle anderen Betrunkenen haben es gehört. Es war echt peinlich.« Ich war zu müde, um zu erzählen, dass Saya außerdem dem fremden Nazi aus dem Flugzeug geschrieben hatte, dass er ein altes Arschloch sei, sie ihn hasse und ach ja, stimmt ja, dass die Geschichte über ihren Flug außerdem sowieso frei erfunden war. Allein der Gedanke daran, diese Tatsache plausibel zu erklären, verwirrte mich, sodass ich die Klappe hielt. »Was machen wir mit ihr?«, stellte ich also die einzig relevante Frage. »Lenk sie ab«, sagte Hani. »Mehr geht vielleicht gerade nicht. Sie soll aufhören, den Kram zu lesen, der bringt niemanden weiter.« »Ablenken, okay. Das war ja überzeugend.« »Genau, ablenken, aufheitern. Aber ich wollte dich auch noch was fragen. Bitte, bitte sprich von was anderem.« »Es geht um gestern. Also meinst du, Ming hat Interesse an mir oder nicht? So allein körperhaltungsmäßig und so.« Ich rief mir vor Augen, wie Hani und Ming am Feuer gestanden hatten. Ich sah Hanis Körperhaltung, definitiv interessiert. Ich sah Mings Körperhaltung. »Schwer zu sagen, ihr habt auch eher so über die Arbeit geredet, oder? Nicht so viel Persönliches.« »Ja, leider. So ein Unding, dass Menschen immer über ihre Arbeit reden.« »Wenigstens habt ihr alleine Arbeit.« »Ja, sorry, also was jetzt?« »Na, Ming hat dauernd gesagt, dass du zu gut für deine Arbeit bist, oder?« »Ja, ja, bla bla bla. Aber sagt man das, weil man Interesse an jemandem hat?« »Ich glaube, sowas sagt man, weil jemand zu gut für seine Arbeit ist.« »Hani, ich wollte dir sowieso lange schon sagen, ich glaube, du bist wirklich zu gut für deine Arbeit. Du bist ja der Mülleimer für alle, aber keiner dankt es dir.« »Ja, bla bla bla. Ich wollte wissen, ob ich Ming anrufen soll oder nicht. Wie deuten wir denn jetzt die allgemeine Körpersprache?« »Also offen gestanden, eher nicht.« Hani schwieg und mir tat es leid. Ich hätte auch lieber etwas anderes gesagt, aber das bringt ja nichts. Ein bisschen tat es auch gut, um ehrlich zu sein, obwohl sie mir leid tat. Wenn man selbst gerade Liebeskummer hat, sollen die anderen auch keine niedlichen Flirts abkriegen. »Tut mir leid«, sagte ich. »Okay, danke. Aber vielleicht nimmst du dir trotzdem zu Herzen, was Ming gesagt hat, das mit deinem Job?« Puh, also ich muss jetzt los. Was machen wir heute Abend? Ich weiß es nicht. Vielleicht trinken? Vielleicht Saya ablenken? Geh doch heute mit ihr raus. Legt euch in die Sonne oder so. Das tut bestimmt gut. Okay. Mir fällt noch was ein. Ja? Saya hat dauernd davon gesprochen, dass heute irgendein Prozess losgeht. Ich glaube, es ging wieder um Nazis. Vielleicht sorgst du dafür, dass sie das einfach wieder vergisst. Ha, na klar. Als ob Saya irgendwas vergessen würde. Aber okay, ich versuch's. Bis dann. Bis dann.
Dankeschön, Shada Basia, für diese Lesung aus Drei Kameradinnen. Sie hören SWR 2. Ja, während der Lesung war ich ganz überrascht. Ich dachte, das klingt ja unfassbar natürlich. Beim stillen Lesen dachte ich oft, das ist ja klasse Sprechsprache auch. Aber wenn Sie es vorlesen, kommt es mir so unglaublich natürlich vor, dass ich mich frage, lesen Sie sich beim Schreiben Ihre Sätze auch laut vor?
Nee.
Nein?
Nie. Also ich glaube, ich lese im Kopf sehr so, wie ich auch laut lesen würde. Also für mich ist schon klar, dass ich im Kopf sehr aufmerksam auf Klang und auf Rhythmus fokussiert bin. Aber das passiert alles sehr leise und sehr still.
Ja, tatsächlich. Ja. Toll. Also ich finde es unglaublich gelungen. Obwohl das Thema jetzt in diesem Abschnitt natürlich auch ein schweres ist. Am Ende wird kurz über den Nazi-Prozess gesprochen, den Saya im Netz ständig verfolgt. Sie liest ständig neue Nachrichten, sie liest Kommentare dazu in den sozialen Medien. Es ist ein Prozess, der ganz klar an den NSU-Prozess erinnert. Sicherlich nicht den genau abbildet, aber stark daran erinnert. Der zog sich ja über 5 Jahre hin, von 2013 bis 2018. Und auch in anderen Texten, die ich von Ihnen gelesen habe, spielen Sie immer mal wieder auch auf den NSU-Prozess an. Also es lief mir mehrmals über den Weg. Also auch am Ende zum Beispiel Ihres Debütromans kommen Sie auf den NSU-Prozess zu sprechen. Aber auch in Ihrer Erzählung Die Echten. Die findet man in einer Surkamp-Anthologie, die heißt Wie wir leben wollen. Und darin geht es um auch meine Freundschaft. Das ist eigentlich auch ein Freundschaftstext. Die Freundschaft zwischen einer Erzählerin und einem Kindheitsfreund Toni, der aus einer Eisdielenfamilie kommt, um es mal so zu sagen, und einen auf Italiener macht, obwohl er Libyer ist. Es geht auch da um Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen. Und interessanterweise ist dieser Toni auch so ein bisschen eine Hani-Figur, die ja auch ein bisschen locker mit allem immer umgeht und die Dinge nicht so genau anschauen will und nicht so viel Böses sehen will. Wie auch immer, Strich drunter, meine Frage ist, ist es bei Ihnen auch so gewesen, dass Sie den, wie Saya eigentlich, diesen NSU-Prozess auch ganz dicht verfolgt haben und ganz viel darüber gelesen haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an die Anfänge des Prozesses. Da gab es immer noch so Live-Ticker. Auf allen Medien hatte ich das Gefühl, dass dann irgendwie so im 10-Minuten-Takt irgendwie darüber geschrieben wurde. Und dann zeichnete sich ja auch ab, dass dieser Prozess ewig dauert, weil einfach auch sehr viel Verzögerung einkalkuliert, absichtlich gemacht wurde. Und dann war das eher so, dass ich so angewiesen darauf war, dass Menschen sich die Arbeit machen und Prozesstage zusammenfassend beschreiben. Also das waren natürlich vor allen Dingen antifaschistische Gruppen, die das gemacht haben und die das auch über Jahre hinweg gemacht haben. Und dann war ja jetzt, ich glaube, vor 2 Jahren erschienen die Protokolle, die eben 3 JournalistInnen selber mitgeschrieben haben, weil das ja nicht das Konzept gibt, dass das von Gerichtsseiten her gemacht wird. Und ich habe das alles gelesen. Ich habe das während der Zeit gelesen und rückblickend gelesen. Und es ist auch ein bisschen ähnlich, wie es bei Saya im Buch angelegt ist, dass ich mich selber manchmal frage, warum mache ich denn das? Es ist ja nicht so, dass ich danach irgendwie gestärkt aus der Sache rausgehe oder dass ich damit jetzt unbedingt produktive Dinge machen könnte. Also gut, doch schon, weil das Schreiben eines Romans, das thematisiert, ist ja eine produktive Sache, aber für den Tag selber hat es keinen produktiven Effekt. Und das zeigt mir einfach sehr, und deswegen war mir das auch wichtig, dass das bei einer meiner Figuren im Roman auch der Fall ist, wie sehr das funktioniert, wie sehr diese Verunsicherung funktioniert, dass das, was rechtsradikale Gruppen wollen, leider aufgeht. Und das liegt eben auch daran, dass Gesellschaft und Staatsseite nicht genug dagegen angehen können. Es gibt sehr, sehr viele Stimmen, die das thematisieren, auch vor allem Stimmen von Betroffenen, von Angehörigen, die sehr, sehr deutlich zu Wort kommen und die sich Gehör verschaffen. Und trotzdem stehen sie ein Stück weit alleine da, für mein Gefühl. Und ich glaube, dass es da eine große Diskrepanz auch um das Wissen darum geht. Also, dass ich weiß, dass Freunde, Freundinnen, die ähnliche Erfahrungen machen wie ich, sehr, sehr viel über den NSU beispielsweise wissen oder das, was man wissen kann, wissen. Und gleichzeitig so viele Menschen in Deutschland einfach immer noch nicht genau wissen, was hat der NSU eigentlich gemacht oder was wird ihm zugeschrieben. Und das setzt sich ja immer weiter fort. Es gibt ja auch viele Fälle, Anschläge oder Morde in Deutschland, bei denen es so viele Hinweise darauf gibt, dass es einen rechtsterroristischen Hintergrund geben könnte und dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, nur weil nicht in die Richtung ermittelt wird, ist es das nicht. Und dass es da auch wieder die Zivilgesellschaft ist, wieder die Betroffenen, die darauf hinweisen. Und ja, es setzt sich irgendwie alles so fort, dass ich auch merke, dass ich, glaube ich, damit selber auch noch nicht fertig bin und mir eigentlich auch wünschen würde, dass es auch in der Literatur eine literarische Verarbeitung davon geben würde, die sich eben an den echten Fällen orientiert. Ich habe es bewusst sehr fiktionalisiert. Ich wollte nicht, dass der NSU nur so ein Randthema dieses Romans wird. Das wäre aber geworden, weil es eben um diese drei Freundinnen geht. Aber ich glaube, dass wir da noch am Anfang von so einer künstlerischen Aufarbeitung stehen und das Theater das sehr, sehr stark macht und auch viel dokumentarisch macht, aber dass es in der Literatur erst noch kommen wird und noch kommen muss.
Ja, aber nochmal die Frage, warum Sie sich so viel damit beschäftigt haben. Also das ist bei Saya zum Beispiel, es ist auch was Obsessives natürlich. Was will sie oder was wollten Sie auch, indem Sie all diese Protokolle gelesen haben oder auch die täglichen Zusammenfassungen, die Kommentare? Ist das etwas wie so ein bisschen die Gefahrenlage abscannen im Land, weil es auch Sie treffen könnte? Oder ist es etwas von die geheime Wahrheit in diesem Land zu erfassen, die nicht oben aufschwimmt, die man nicht im Alltag so leicht erkennen kann?
Also ich glaube, dass, also Saya und ich uns da nochmal unterscheiden. Saya liest ja auch Online-Kommentare ohne Ende und liest sich das durch, was Nazis oder Rechtskonservative oder irgendwelche Internetleute so schreiben. Das mache ich nicht. Also damit verschwende ich meine Zeit nicht. Und dass das aber so in meinem Fall, glaube ich, zwei Fragen sind, die mich beschäftigen. Einmal, was ist alles schiefgelaufen? Also was sagt uns das über unsere Gesellschaft, wenn am helllichten Tage in öffentlichen Räumen, in öffentlichen Geschäften gemordet wurde und die Polizei nicht auf die Idee kam, nach rechten Terror zu fahren? Also was ist da alles schiefgelaufen? Das umtreibt mich. Und das andere ist auch tatsächlich, dass ich es verstehen will und es nicht möglich ist, das zu verstehen. Also das ist so eine lebenslange Aufgabe, die wird man auch am Ende nicht lösen, weil es gibt da nicht viel mehr zu verstehen, als es ist so simpel, wie es ist. Menschen töten, weil sie an eine Rassenideologie glauben. Das ist so dermaßen veraltet, das ist auch einfach so unglaublich, dass es so verhaftet, also so drinsteckt in den Köpfen, aber das ist so. Und ich glaube, ich bin immer auf der Suche nach einem tieferen, besseren Grund. Ist natürlich Quatsch, weil den gibt's nicht.
Das glaube ich auch, den gibt's nicht. Nee. Der Buchumschlag Ihres neuen Romans zeigt Feuer. In dem Roman gibt es auch noch eine Szene, in der ein Haus brennt, ausgelöst durch den Brand eines Kinderwagens im Hausflur. Auch fast eine klassische Anordnung inzwischen, ist schon mehrfach passiert und ist dann auch meistens, wie auch im Roman, aber eben tatsächlich auch in der Realität, dann nicht als ein ausländerfeindlicher Anschlag klassifiziert, auch wenn es wiederholt passiert und auch wenn es in einem Haus passiert, in dem vornehmlich, wie auch im Roman, Ausländer wohnen. Der Buchumschlag zeigt Feuer und die Farben sind schwarz-rot-gold. Man denkt nicht sofort an die deutsche Flagge, weil unsere Flagge ja eher schwarz-rot-gelb ist. Jedenfalls gewohnheitsmäßig. Ja. Genau. Aber es ist eben schwarz-rot-gold und es ist ein Feuer. Wie gefällt Ihnen der Umschlag?
Also ich durfte natürlich auch sagen, dass ich den so haben möchte. Also ich habe verschiedene Vorschläge bekommen von Verlag und Grafikerin und für mich hat es sofort funktioniert. Also für mich hat es sofort zu 100% den Roman abgedeckt und zwar mit allem, was er so macht und was er will und welche Dringlichkeit er so für mich hat und dass es schwarz-rot-gold ist. Also ich bin natürlich auch einfach nicht bildgestaltend unterwegs, aber auf die Idee wäre ich nie gekommen, nie. Und ich fand es eine umwerfend gute Idee, um auf genau das hinzuweisen, was der Roman macht. Und es ist ja auch eine Form von sich aneignen. Also ich bin keine Freundin von Flaggen, erst recht nicht von der schwarz-rot-gold oder gelben Flagge, aber ich finde es trotzdem schön, sich das einfach zu nehmen und zu sagen, hier, das kann halt auch auf einem Roman sein, auf dem halt Shada Basia die Autorin ist.
Ja, genau. Also es ist ein politisch sehr harter Roman. Es ist aber auch ein sehr schöner und lustiger und zarter Roman, weil er eben auch eine Freundinnenschaftsgeschichte erzählt. Und es scheint fast, als seien diese drei, wenn sie denn zusammenbleiben, gewappnet gegen alles. Es gibt auch eben an einer Stelle diesen schönen Satz einer der Mütter, die sagt, die Mädels machen sich fertig, also im Teenageralter. Sie brezeln sich auf, sie rüsten sich aus und auf für eine Party. Und die Mutter gibt ihnen gar nicht so konkrete Sprüche mit auf den Weg im Sinne von trinkt nicht so viel, macht nicht dies, macht nicht das, sondern sie sagt nur Hauptsache, ihr bleibt zusammen. Das ist ein bisschen der Kernsatz des Romans, ist mein Eindruck, ja.
Ja, auf jeden Fall, weil das ja auch Also in dem Moment, als ich das geschrieben habe, weil das so sehr zu dieser Mutterfigur, die ja nur ganz am Rande vorkommt, aber weil es so gut passt, habe ich auch wirklich gedacht, das ist doch auch das Einzige, was man jemandem mitgeben muss. Das passt auf jeden Fall zu dem Rest des Romans, in dem ich mir auch immer wieder die Frage gestellt habe, welche Bündnisse schließen wir? So, also diese Figuren, die stoßen immer wieder auf andere Figuren, die irgendwie auf eine Art mit ihnen ins Gespräch kommen, Kontakt suchen oder Kontakt abbrechen. Und für mich immer die Frage war, wie finden die zusammen und können die Bündnisse schließen? Können die sich zusammentun? Und wenn nicht, dann, weil sie sich welche Fragen vielleicht noch nicht gestellt haben. Also ich will gar nicht die Antworten geben und sagen, das und das sind Bündnisse und so muss es laufen, sondern mir das einfach angucken, was machen diese Machtgefälle, die unsere Gesellschaft ja mit sich trägt, diese Machtstrukturen, in denen wir uns alle bewegen, was machen die auch mit solchen zwischenmenschlichen Begegnungen und mit Momenten der Solidarität, die sich finden könnten oder die sich nicht finden?
Beim Titel Drei Kameradinnen fühlte ich mich auch erinnert an den Roman Drei Kameraden von Erich Maria Remarque, der ja auch von drei Freunden, dann Männern erzählt, die auch ein ziemliches Päckchen mit sich rumschleppen, nämlich alle den Krieg erlebt haben. Den Ersten Weltkrieg. Ist das auch etwas, worauf Sie anspielen mit diesem Roman? Ja, erzählen
Sie. Unbedingt, ja. Das war meine Lektüre, die bei mir so einen ausschlaggebenden Punkt geliefert hat, diesen Roman zu schreiben, weil ich den Roman von Remarque wahnsinnig gerne gelesen habe und so bewegt war von diesem Zusammenhalt der drei und wie sie zusammenstehen und ja auch eine für heutige Sicht Gegenerzählung ist zu diesen 20er Jahren, die ja heute irgendwie sehr romantisiert werden und irgendwie immer so das glitzernde Berlin dargestellt wird und es ja eine sehr bedrohliche Zeit ist, auch für diese drei. Und ja, ich wollte als Antwort darauf sozusagen in Frauenfreundschaft erzählen mit heutigen Problemen und die sind natürlich ganz anders. Also mir ging es auch nicht darum zu sagen, genau wie die drei, die kriegstraumatisiert irgendwie in dieser Zeit waren, genauso ist es heute, ist es natürlich nicht, das wäre ja Quatsch, aber trotzdem einfach mit diesen Parallelen zu spielen und mich daran zu orientieren. Es ist auch so ein Grund, warum meine drei Kameradinnen so viel Alkohol trinken, weil das bei Remarque eben auch so dieses sehr Verbindende ist. So enden die Tage bei denen. Sie trinken dann immer so rum. Also rum, das Getränk. Sie trinken nicht rum. Und ich irgendwie so dachte, das ist jetzt was, mein Roman würde auch ohne das funktionieren, aber ich will mich an der Stelle gerne an Remarque anlehnen und genauso auch den Ort des Geschehens nicht zu benennen, das hätte ich natürlich auch machen können und irgendwie auch das, was man wahrscheinlich beim Lesen eh erahnt, einfach benennen können, aber Remarque macht es auch nicht und es funktioniert und das fand ich sehr schön und ja, eben auch dieser traurige Blick auf, wie ändert sich die politische Situation, bei Remarque natürlich auch wieder ganz, ganz anders und nicht gleichzusetzen, aber das ist ja auch ein Blick, den meine Figuren haben, was verschlechtert sich, was ist das für ein Rechtsruck, von dem immer die Rede ist.
Ja, was Sie aber machen und was Remarque nicht macht, ist, Sie drehen ganz geschickt auch so ein bisschen den Vorurteilsspieß, sag ich jetzt mal um, indem sie auch die Leserin und den Leser gelegentlich, oder Kasi macht das als Erzählerin, sie geht den Leser oder die Leserin auch manchmal ganz schön an und sagt, ihr Leser, die ihr das jetzt lest, ihr seid die Mehrheitsgesellschaft, die jetzt meinen Roman oder meine Geschichte lesen. Da wird auch öfters mal auch das eine oder andere unterstellt. An Gedanken, an Vorurteilen. Ich bin natürlich Teil der Mehrheitsgesellschaft und habe diesen Roman gelesen und fühlte mich manchmal ertappt, oh ja, das habe ich tatsächlich gerade gedacht, über die Figuren. Manchmal habe ich es aber auch nicht gedacht. Ne? Und dann war ich so ein bisschen empört. Und hatte so, das habe ich jetzt aber gar nicht gedacht. Wieso unterstellt sie mir das jetzt hier nur das Schlechteste? Das ist natürlich auch ein Spiel, also eben mit diesen Klischees und diesen Unterstellungen, unter denen letztlich die drei Protagonistinnen ja tagtäglich leiden. Ne? Andersrum, die bekommen das ja auch ständig zu spüren, oder?
Genau.
Man sollte das also als Leser auch mal merken, mal spüren, wie das ist, wenn man ständig was untergeschoben bekommt.
Genau, es ist so die Umkehr von der Deutungshoheit, die wir sonst erleben. Also es wird ja sehr oft über genau solche Leute wie Kasi oder wie Saya irgendwie von außen gesprochen oder irgendwie von außen bestimmt, wie man die jetzt einzuordnen hat, wie man jetzt gewisse Verhaltensweisen kulturell einzuordnen hätte. Und das sind ja auch alles Behauptungen und sie klingen manchmal auch wie Beschimpfungen, auch wenn sie sich sehr gut tarnen als Analysen und deswegen macht Kasi das eben umgekehrt. Und es hat natürlich auch sehr viel mit der Ausgangslage zu tun, dass sie eben sagt, so ist das was Schlimmes passiert. Saya sitzt im Knast, im Gefängnis und morgen werdet ihr es in den Zeitungen lesen und ich werde jetzt den Gegenentwurf schreiben. Und ihr werdet uns eh nicht glauben, aber ich werde das jetzt schreiben. Und in dem Moment habe ich ja sozusagen die vierte Wand aufgebrochen, also das Publikum direkt angesprochen. Und weil sie ihr Publikum eben als so ein total ignorantes einschätzt, als totale Mehrheitsgesellschaft, als überhaupt nicht sensibilisiert auf bestimmte Themen, beschimpft sie sie eben. Das ist so das Konzept dahinter. Und das ist natürlich auch der radikalere Weg, mit diesen Themen umzugehen.
Ja. Ja, der Roman setzt ein mit einem Zeitungsartikel, einem fiktiven, den Sie geschrieben haben. Und danach kommt sozusagen die Geschichte, wie sie wirklich war. Oder zumindest aus Kasis Sicht wirklich war. Auch das ist natürlich mit einer gewissen Einschränkung verbunden, weil es eine gewisse Perspektive auch hat. Ist Kasi eine unvoreingenommene oder zumindest faire Erzählerin?
Ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, sie ist ziemlich unfair. Also beziehungsweise ich glaube, was man ihr schon lassen muss, ist, dass sie dieses, ihr seid ja alle so und so, dass sie ihrem Publikum entgegenwirft, ja auch immer an die Seite stellt, naja, wir sind halt manchmal auch so ähnlich. Also dass es immer wieder diese Momente gibt, wo sie sagt, ja okay, und wir haben auch diese Vorteile, also nicht diese, aber wir haben auch ähnliche Vorteile und unser Gehirn funktioniert eben auch manchmal genau nach diesen Mustern ab. Also insofern ist sie vielleicht zwischendurch doch nur ein bisschen fairer, aber sie ist ja vor allen Dingen so eine, ja, so ein bisschen größenwahnsinnige Erzählerin. Also es fängt so ein bisschen unschuldig an und man glaubt ihr vielleicht noch bei vielem und geht so mit und irgendwann nimmt sie so das Recht heraus, einfach Dinge über Randfiguren zu erzählen und zu behaupten und von Situationen zu erzählen, bei denen sie de facto gar nicht dabei war und thematisiert es auch, sagt ja, okay, stimmt, ich kann da zwar gar nicht dabei sein, aber ich weiß das halt jetzt, damit müsst ihr leben. Ich bin hier die Erzählerin, ihr müsst jetzt halt mitgehen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass gerade die Position von Kasi, also eine nicht weiße Frau, die ihre Geschichte erzählt oder generell Gruppen, die gesellschaftlich immer marginalisiert werden, es einfach auch gewohnt sind, dass man ihnen nicht glaubt. Das heißt, selbst wenn Kasi eine faire Erzählerin wäre, die sich ganz strikt an tradierte Erzählmuster hält, wüsste ich, dass man ihr im Zweifel vielleicht nicht glaubt, weil man immer denken würde, die stellt sich an. So, deswegen habe ich es natürlich umso mehr ausgereizt, dass sie vielleicht unfair auf jeden Fall, aber etwas überbordend ist.
Ja, also ihr Text hat, wie Sie auch gerade schon sagten, ganz viele tolle Kippmomente. Also immer wenn man glaubt und Kasi natürlich selber auch glaubt, jetzt was erfasst und was verstanden zu haben, dann kommt immer so ein Moment, wo es doch wieder in Frage gestellt wird. Und zwar in beide Richtungen, ne? Also sowohl bestätigend als auch verunsichernd. Dieses Stichwort weiß, da würde ich gerne nochmal nachfragen, weiß und nicht weiß. Es ist natürlich so, das ist ganz richtig, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft inzwischen auch langsam versteht, dass sie weiß ist und was das bedeutet, dass es auch eine Farbe ist, die mit gewissen Bedeutungen oder auch vor allen Dingen Privilegien, aber vielleicht auch Bedeutungen verbunden ist. Ich muss allerdings sagen, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten zu wissen, wer jetzt als weiß und wer als nicht weiß zu klassifizieren ist, bis wohin man weiß ist und ab wann auch nicht mehr. Wie ordnen Sie sich denn ein als nicht weiß? Obwohl wir zum Beispiel ja gar nicht so ganz groß unterschiedlich aussehen, würde ich jetzt mal vermuten, mit dunklen Haaren und so weiter.
Stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man das vor Augen hat, dass es eben erstmal Konstrukte sind, von denen wir reden. Es ist das Konstrukt, das ja angefangen hat, Menschen zu rassifizieren oder zu migrantisieren, dass man mir sozusagen Dinge zuschreibt, die vielleicht gar nicht so viel mit mir als Person zu tun haben. Und genauso ist eben auch ein Konstrukt ist, wenn ich von weißen Menschen rede. Mir geht es da gar nicht so sehr um Hautfarbe oder um deren einzelnen Erfahrungen, ob sie auch mal als Kind geärgert wurden oder nicht, sondern es geht um gesellschaftliche Positionen, die man in einer Gruppe an Menschen hat. Und die ist wandelbar, auf jeden Fall. Also ich sage eigentlich lieber, aber es ist eben auch nicht sehr akkurat, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, weil das für mich der Hauptunterschied ist. Oder wenn ich nicht weiß sage, dann nicht, weil ich das einen besonders guten Begriff finde, aber weil das für mich so ein Arbeitswerkzeug ist, auf das ich mich mit mir geeinigt habe. Früher habe ich mich auch als Person of Color bezeichnet, weil ich das sehr schön und bestärkend fand und habe aber irgendwie gemerkt, ich konstruiere mir damit irgendwie auch so eine Gruppe, so eine Community. Das fühlt sich sehr schön und stark an, aber das widerspricht eigentlich meinem Gang durch die Welt. Ich will mich eigentlich nicht über eine Gruppe definieren. Und genauso ist es für mich natürlich auch wichtig, manchmal eben nochmal zu benennen, ob es jetzt schwarze Personen oder nicht weiße Personen sind, weil ich merke das auch vor allen Dingen in der Auseinandersetzung um Polizeigewalt an schwarzen Menschen in den USA, aber auch in Deutschland oder in meiner Solidarität in so der Black Lives Matter Bewegung. Es ist für mich irgendwie auch eine wichtige Erfahrung zu verstehen, das ist nicht mein Erfahrungshorizont, um den es geht. Es ist der gleiche Rassismus, der funktioniert immer ähnlich, aber es ist trotzdem an der Stelle eine Situation, in der ich wiederum recht weiß bin, weil ich das Privileg habe, eben auf der Straße von der Polizei anders behandelt zu werden. Und ja, deswegen halte ich das für eine sehr wichtige Feststellung auch in der Auseinandersetzung damit, dass das keine starren Konstrukte sind und die sich auch wandeln und die sich auch von Gesellschaft zu Gesellschaft einfach wandeln und deswegen erst recht wenig mit der Hautfarbe an sich zu tun haben, auch wenn sie oft ausschlaggebend ist.
Mhm. Und dass es viel mit Selbstdefinition zu tun hat,
auch, ja.
Die sich wiederum auch wandeln kann, interessanterweise. Ja. Kasi hat einen weißen Freund, Lukas.
Ex-Freund, ja.
Ein Ex-Freund, genau. Das ist ein sehr netter Typ, eben auch ein sehr deutscher Freund. Der hat sie verlassen, einfach weil er sich in jemand anders verliebt hat. Also man kann gar nicht sagen, der schuft, das passiert halt, sowas ist leider so. Eine Passage, die mich sehr beeindruckt hat, weil Kasi darin sehr viel über ihr Selbstbild erzählt und was auch ihr Freund, ihr deutscher Freund Lukas für ihr Selbstbild bedeutet hat, das würde ich total gerne noch hören. Also es geht darin nicht nur um Liebeskummer, den jeder nach einer Trennung hat oder jede, sondern es geht tatsächlich auch um Selbstwahrnehmung. Das hören wir nochmal in einer dritten, letzten Lesung von Chaitabhasya.
Was ich Lukas übrigens wirklich übel nehme, ist gar nicht mal die Sache mit der anderen Frau. Die nehme ich ihm natürlich übel, aber wie es mir damit geht, was das mit mir und meinem Selbstwertgefühl macht, das könnt ihr in 1000 Seifenopern, Hollywoodfilmen und Schrottbüchern nachlesen. Ich sage euch, es ist genau so, wie es dort steht und kein bisschen anders. Ihr hattet ja auch mal Liebeskummer, ihr wisst, was ich durchmache. Aber für dieses Thema habe ich mein Tagebuch und ihr einen Fernseher. Das gehört hier nicht hin, das geht euch auch nichts an. Weil Lukas hier aber plötzlich zur Figur geworden ist, obwohl ich das gar nicht wollte, er sich aber reingedrängt hat, wie männliche Figuren das immer so machen, muss ich trotzdem noch einmal erwähnen, dass er mich verlassen hat und ich nicht einfach sagen kann, er hat sich getrennt, denkt euch den Rest. Denn das Wort verlassen ist hier ganz wörtlich gemeint. Ich fühle mich verlassen, seit er weg ist. Nicht, weil mein Herz gebrochen ist, nicht, weil ich die neue Frau da draußen so hasse, nicht, weil ich jetzt zu einem Häufchen Elend in Jogginganzug geworden bin, sondern weil ich wieder eine Farbe habe, seit er weg ist und ich mich eigentlich wirklich fest darauf verlassen hatte, dass ich in diesem Leben keine mehr haben würde. Vielleicht die Blicke auf der Straße, vielleicht die Verwirrungen, wenn ich meinen Namen nenne, vielleicht unangenehme Nachfragen und Gespräche über meine angebliche Herkunft, auf die ich keine Lust habe. Na gut, solche Dinge wird man nie los, schon klar. Aber ich dachte, meine Biografie sei ab dem Moment, in dem wir uns ein Paar nannten, zu einer richtigen und unauffälligen, normalen Biografie geworden. Lukas und ich haben über Kinder gesprochen, in irgendeiner unbekannten Zukunft. Das ist ja auch das, was man so macht. Es war klar, dass das gerade nicht ansteht, denn damals wie heute hatte ich ja keinen Plan, was der nächste Monat bringt. Aber irgendwann würden wir im Taxi sitzen. Ich mit Wehen, er mit attraktiv gestresstem Gesichtsausdruck. Wir würden den Kreissaal mit meinen Schreien füllen und mit seiner Ruhe wärmen. Wir würden dann ein friedliches Bündel Mensch in den Armen halten, umgeben von der Reinheit des Krankenhausbettes. In meiner Vorstellung von damals gibt er mir einen Kuss auf den Scheitel und ich seufze und bin trotz des Marathons der Geburt wunderschön. Von diesem Moment an läuft alles so, wie es bei allen anderen immer schon lief. Wohnungssuche? Kein Thema. Wir schreiben Anfragen von seiner Mailadresse aus. Sein Name klingt nach Einkommen und Einbauküche, nach regelmäßigem Mieteingang und der strikten Einhaltung des Reinigungsplans im Treppenhaus. Dass wir eine Wohnung bekommen, weil alle anderen Anwärter Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger sind, würde ich ignorieren, vielleicht sogar einfach vergessen. Dass wir einen Kita-Platz kriegen in der Stadt, in der niemand einen Kita-Platz kriegt, weil Mixed Couples so süß sind, geschenkt. Dass man mit mir ein bisschen Diversität in die Elterninitiative zaubert, ohne sich dabei auf das Wagnis fremder Kulturen und Gräuel wie Sprachbarrieren einlassen zu müssen, was soll's. Manchmal muss man ja wohl auch von dem profitieren können, was einem sonst das Leben schwer macht. Wir zaubern die Hindernisse einfach weg, Lukas und ich. Das schöne Paar, das nach Weltreise, vielen Freunden und außergewöhnlicher Wohnungseinrichtung riecht. Wir kleiden unser Kind in die Öko-Wolle von vor 30 Jahren, die Holzspielzeuge sind noch immer frei von Schadstoffen, in dem Kinderbettchen schlief schon seine Oma und den Hochstuhl baute damals sein Vater für ihn. Das Baby-Equipment, das meine Eltern für mich hatten, war dagegen schon damals Schrott aus Plastik und Pressspanholz. Niemand weiß, auf welchem Sperrmüll oder in welchem Keller es gelandet ist, was auch völlig egal ist, da wir von einer Ahnengalerie völlig normaler Menschen behütet werden, die er in unser Altbauleben mit Stuck einbringt. Wenn wir Räume betreten, zählt der Klang unserer Stimmen, die fröhliche Begrüßung. Wenn wir in Kneipen gehen möchten, dann gehen wir in Kneipen. Wenn wir irgendwo essen wollen, prüfen wir die Karte und entscheiden uns, wieder zu gehen. Während des Einkaufes im Supermarkt legen wir die Einkäufe in den Rucksack. Und niemand verfolgt uns, bis wir sie bezahlen. Und niemand verdreht die Augen, wenn wir doch lieber ein Storno an der Kasse wünschen, weil die Papayas gar nicht so günstig sind, wie wir dachten.
Wenn wir uns über Menschen in der Bahn ärgern, sagen wir ihnen unsere Meinung, werden dabei gefilmt und man postet uns danach als gutes Beispiel für Zivilcourage im Internet. Wir sind beliebt und fallen nicht auf. Wir sind die Normalen unter den Normalen, vielleicht sogar immer ein bisschen besser und besonderer, umgeben vom Schutz seines Tarnmantels. Jeder bringt eben etwas mit in eine Beziehung. So rosig ist die Welt da draußen und euer Alltag aber gar nicht, meint ihr? Dass ich früher oder später schon noch die Erfahrung gemacht hätte, dass die Leute auch zu jemandem wie Lukas manchmal boshaft und gemein sind? Aber ihr könnt doch gar nicht wissen, was geschehen wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette, ihr Besserwisser. Ich dagegen weiß es sehr genau. Jetzt gehe ich manchmal aus dem Haus und stelle fest, wie weiß mein Stadtteil ist und wie männlich der Stadtteil nebenan. Ich bin wie ein Krümel, der vom Tisch gefallen ist und trotzdem behauptet, Gebäck zu sein. Das ist ein witziges Bild, es ist aber auch falsch. Ich bin überhaupt kein Krümel, ich bin Teil des Abschaums. Ein Mann hat einer Frau das und das angetan, und zwar, weil er von da und da kam und den falschen Gott glaubt, sagt die digitale Nachrichtenanzeige in der Bahn. Die Menschen lesen es und werfen mir, die ich unter dem Bildschirm sitze, lange Blicke zu. Seit Lukas sich von mir getrennt hat, bin ich für alle wieder das, was ich seit meiner Geburt war. Eine immer offene Frage danach, ob ich wirklich so falsch bin, wie ich es wahrscheinlich bin, oder nur ein bisschen. Ob ich ein Problemfall bin, den man ignorieren kann, weil er sich angepasst hat und die Klappe hält, oder ob das Böse, das in meinem Blut wabert, nicht doch irgendwann an die Oberfläche gelangt. Seit es Lukas nicht mehr gibt, bin ich der willkommene Blickfang für alle, die nach greifbaren Beispielen für das suchen, was sie Parteiinhalt nennen und direkt aus dem Sumpf der Rassenideologie kommt. Das nehme ich Lukas übel. Das hätte er ruhig bedenken können, bevor er gegangen ist. Aber woher sollten wir wissen, dass die Welt jetzt, wo er weg ist, eine schäbigere Welt sein würde als die, in der wir zusammenkamen? Dass die Blicke und die Rassenideologie in der Zwischenzeit eine heftige Affäre eingegangen sind, die das Straßenbild färbt, obwohl wir in der weltoffenen Metropole leben. Die weltoffene Metropole aber ist jetzt der Ort, an dem du deine Sprache leise sprichst, dein Drag-Outfit erst im Taxi anziehst, deine Kippa zu Hause lässt. Die weltoffene Metropole hat gesagt, fickt euch ihr Versager, so haben wir nicht gewettet, hat ein paar Autos in einem der südöstlichen Bezirke angezündet und ist weggegangen. Wohin hat sie nicht verraten, sonst würde ich ihr hinterhergehen. Für sie würde ich mir die Blöße geben, für Lukas nicht. Niemals. Lukas bleibt der Mann, der mir das Herz gebrochen hat und jetzt anbietet, mir eine Niere zu spenden. Ansonsten niemand, dem man hinterherrennt.
Shada Vasialas, eine Passage aus Drei Kameradinnen im Literatur Stuttgart und auch auf SWR 2. Dankeschön. Ja, selbst in einer weltoffenen Metropole wie dieser spricht man die eigene Sprache lieber nicht laut und man lässt die Kippa lieber zu Hause. Es ist nicht einfach in Deutschland manchmal. Wie sehr lieben Sie Deutschland? Auf einer Skala von 1 bis 10.
Ist das schwierig? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob mir das jemals über die Lippen kommen würde, irgendein Land zu lieben. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich enthalte ich mich.
Ja. Es gibt auch kein anderes Land, das Sie lieben würden.
Nee. Auf gar keinen Fall. Also ich bin inzwischen auch davon weggekommen, Städte zu lieben. Also ich glaube, ich bin sehr, sehr empfindlich, sobald es um so einen, auch wenn es auch nur der kleinste Lokalpatriotismus ist, so, da läuft es mir eher so eiskalt den Rücken runter.
Mhm. Sie sind aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in Hermeskeil in Rheinland-Pfalz. Ist da noch eine Verbindung da für Sie? Ja, das schon, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also einzelne Orte oder vor allen Dingen Orte, an denen irgendwie Menschen von mir leben und so, das auf jeden Fall. Aber ich mache das immer nicht an den Orten fest. Also die sind mir eigentlich tatsächlich relativ egal. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Selbstschutz, weil ich eigentlich die Tendenz hätte, bei jedem Umzug, den ich in meinem Leben gemacht habe, immer jahrelang noch der vorherigen Stadt oder der vorherigen Wohnung hinterherzuweinen, sodass ich eher so mir antrainiert habe, es nicht an Orten festzumachen. Nee, ich habe das gar nicht.
Also fühlen Sie sich so ein bisschen als nomadischer Mensch auch oder ist es eher so schon immer sesshaft, aber eben halt da, wo man gerade ist?
Ja, letzteres, ja.
Der Roman, den Sie geschrieben haben, der ist sehr kämpferisch und der hat auch ein in gewisser Weise Trendthema im Moment, ein trendiges Thema, Thema Migration und Ankommen in Deutschland, Leben in Deutschland, das, was in der Soziologie hybride Identitäten genannt wird.
Da gibt es augenblicklich einige junge Autorinnen und Autoren, auch schon ältere, aber eben auch jüngere, die darüber schreiben. Also Dennis Ode zum Beispiel hatten wir auch im SWR 2 kürzlich in einem Stundengespräch, findet man auch noch auf unserer Website. Oder es gibt den Roman von Sharon Dodua Otu, der Adas Raum, der zuletzt viel diskutiert wurde. Es gibt die Bücher von Sascha Stanisic, Shimine Sahin, es gibt Mitu Sanyal und so weiter. Haben Sie das Gefühl, Teil einer, ich sag mal, literaturpolitischen Bewegung zu sein?
Das weiß ich nicht genau. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, einen starken Umbruch miterleben zu dürfen und einen starken Wandel. Also nicht mal nur in der Literaturwelt auch, aber auch gesellschaftlich. Auch wenn ich jetzt überlege, wie wir jetzt heute Abend auch über diese Themen geredet haben, wie wir sie verhandelt haben und welche Worte ich einfach nutzen konnte, die zeigen mir einfach, dass es in der Gesellschaft schon ein starkes Bewusstsein oder ein erstarkendes Bewusstsein für Diskriminierungserfahrungen gibt und wir da einfach schon viel, viel weiter sind als jetzt vor 5 Jahren. Also ich habe vor 5 Jahren, als mein erster Roman erschienen ist, viele Dinge immer noch sehr stark erklären müssen auf Bühnen und viele Dinge einfach nicht angerissen, weil ich nicht gewusst habe, inwiefern Menschen, die mir zuhören, das überhaupt einordnen können. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir in so einem großen Wandel mit drinstecken und dass so seit meinem ersten Roman die Literaturlandschaft sich total verändert hat und ich jetzt irgendwie so ganz anders sprechen kann, als es beim ersten der Fall war.
Sie haben ja Schreiben am Literaturinstitut in Hildesheim studiert. Das ist schon ein paar Jahre her, aber Sie waren da, wie lang, 4 Jahre, 5 Jahre oder so?
5 Jahre.
Ja, genau. Waren da die Themen, die Sie jetzt anschneiden, auch schon, waren die schon an der Tagesordnung oder war das auch noch was Neues für Sie und Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen?
Also ich habe ja die letzten 2 Jahre in Hildesheim an meinem ersten Roman gearbeitet und ich glaube, dass ich die 3 Jahre davor so ein bisschen Themen umkreist habe, da ging es aber eher noch so um Revolutionsthemen, also um diese Verfolgungsthemen in Iran zum Beispiel. Ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das war in Hildesheim auch schon so. Ich weiß es nicht, manchmal kann man das ja immer noch so rückblickend reindichten, wenn ich jetzt mal gucke, was ich so als Kind geschrieben habe. So, keine Ahnung, als 12-Jährige, die irgendwie ein Romanprojekt startet, dann gab es da ganz oft Versuche, die ich jetzt heute in meinen Roman finde. Also ich habe sehr oft immer wieder über diese erste Reise nach Iran als Kind geschrieben. Das hat mich einfach sehr mitgenommen offensichtlich oder das wollte ich einfach gerne beschreiben und habe immer wieder angesetzt, das zu einer Geschichte zu machen. Und genauso habe ich so mit 12, 13 schon mal so über so eine Mädchenklicke geschrieben. Also was mich offensichtlich auch da schon gereizt hat, weil ich da eine Leerstelle gespürt habe. So. Aber das hatte jetzt mit Hildesheim nichts zu tun, da waren diese Themen eigentlich eher wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
Das ist ja interessant, dass das dann wieder auftaucht, also dass es das in jungen Jahren schon gab und dass es jetzt wieder aufgetaucht ist. Das heißt, Sie haben auch schon als Kind oder Jugendliche versucht, Fiktion zu schreiben. Man hätte es ja auch als Tagebuch schreiben können zum Beispiel.
Das habe ich auch gemacht. Also Tagebuch habe ich immer geschrieben. Das hat jetzt eher so im Erwachsenenalter sehr stark abgenommen. Aber als Kind war mein Tagebuch immer mein Begleiter. Und dann habe ich aber eben auch einfach Kurzgeschichten und wie gesagt manchmal so Romanversuche gestartet. Und eigentlich überrascht es mich auch wieder nicht so richtig mit dieser Frauenfreundschaft, die ich versucht habe. Ach, ich sage mal Frauenfreundschaft, ich war ja klein, diese Teenager-Mädchenfreundinnenschaft. Weil ich glaube, dass es auch da einfach schon was war, was ich immer total schön fand, wenn mehrere weibliche Figuren, mit denen ich mich identifiziert habe, zusammenkommen und so eine Gruppendynamik entwickeln und dabei nicht irgendwie in so einem Familienkonstrukt verhaftet sind oder so, sondern ganz frei miteinander befreundet sind. Und das gab es damals schon nicht so richtig viel. Das gibt es heute auch erst seit den letzten wenigen Jahren so langsam. Also ich glaube, dass so dieses Defizit mich einfach irgendwie begleitet hat, sodass ich das jetzt dann machen musste.
Ja. Und Sie haben immer auf Deutsch geschrieben, denn ich las, Sie sprechen auch Persisch durch Ihre Eltern, aber...
Ach, das ist aber nicht brauchbar, nicht zum Schreiben. Es reicht so, um über das Alltägliche zu reden und meistens kommen dann deutsche Begriffe mit rein, die fallen mir halt schneller ein und so, aber also ich bin ganz froh, dass ich überhaupt die Schriftzeichen auf Farsi gelernt habe, dass ich zumindest irgendwie lesen kann und das so ein bisschen benutzen kann, aber das auf irgendeiner anderen Sprache als Deutsch, also auch mein Englisch ist nicht gut, das hätte für mich nie Sinn ergeben.
Ja, fühlt sich für Sie die deutsche Sprache irgendwie, also ist es eine gute Sprache für Sie zu schreiben? Lässt die Luft und Raum und können Sie alles, was Sie ausdrücken wollen, auch ausdrücken? Oder haben Sie manchmal das Gefühl, ist es doch im Persischen zum Beispiel irgendwelche Wendungen gibt, die eigentlich jetzt passender wären?
Das habe ich im Alltag manchmal, ganz, ganz selten, dass ich auch manchmal so mich so ärgere, dass ich das jetzt nicht gerade, also es sind dann wirklich eher so Alltagssachen, so Absprache, organisatorische Sachen oder so, die so schnell gehen müssen. Ich meine, so, oh Mann, wäre jetzt so schön, ich würde jetzt einfach dieses Wort auf Farsi sagen und es wäre alles klar. Im Schreiben habe ich das noch nie gehabt, noch nie. Also im Schreiben gibt es für mich, also ich glaube, es ist auch gar nicht für mich so relevant, dass es die deutsche Sprache ist. Es ist einfach die einzige Sprache, die ich beherrsche. Und da macht es mich eher fertig, dass man manche Dinge nicht beschreiben kann oder für mich zufriedenstellen. Für mich ist immer Geruch zu beschreiben, das macht mich fertig. Also das will ich immer. Ich weiß genau, wie es klingen soll, aber es gibt die Worte dazu nicht. Und das ist für mich vor allen Dingen, wenn es um diese Wohnungen in, hier im Roman sind, es ist ja auch diese Siedlung, in der die drei als Kinder, als Teenies wohnen, dass ich so gerne den Geruch dieser Wohnung beschreiben würde und mich das so rasend macht, dass die Sprache da an ihre Grenzen kommt. Aber ich glaube, es liegt nicht an der deutschen Sprache, sondern einfach an Sprache und an verschiedenen Sinnesorganen, die einfach irgendwie nicht so viele Überschneidungen finden können. Das,
Interessant, dass Sie sich entschlossen haben, Schriftstellerin zu werden, auch auf Deutsch zu schreiben. Ich habe gedacht, die Sprache ist auch etwas, was man sich selbst, wenn man eben einen sogenannten Migrationshintergrund hat, sich am perfektesten und vollkommensten auch aneignen kann. Ne? Man kann sich keine, protestantische Herkunft aneignen, die hat man einfach nicht. Man kann sich keine blonden Haare aneignen, die hat man dann eben einfach nicht. Oder eine Familie, die seit 10, 20 Generationen auf der Schwäbischen Alb lebt, das kriegt man eben nicht. Aber die Sprache können Sie genauso gut beherrschen oder durch Ihre Ausbildung, durch Ihr Bemühen noch viel besser als viele Deutsche. Das ist etwas, das steht Ihnen total offen.
Ja, und ich glaube, es liegt auch ganz einfach daran, dass meine Literatursozialisation einfach immer auf Deutsch war. Also für mich gab es als Kind die Stadtbücherei in unserem sehr kleinen Ort. Das war für mich mein einmal in der Woche Anlaufpunkt, der war sehr wichtig. Und da waren natürlich die Bücher auf Deutsch. Oder meine Schwestern haben mir einfach immer viel vorgelesen, was sie gelesen haben. Und das war auf Deutsch. Also so die Kindheitsbücher, die meine Eltern mir noch vorgelesen haben, das war nach einigen Jahren einfach schon nicht mehr spannend für mich. Und deswegen gab es da nicht so die richtige Alternative.
Der Roman Drei Kameradinnen ist jetzt ihr zweiter Roman. Man sagt ja immer, das zweite Buch ist das Schwerste. Das erste ist noch ein Versuch. Und wenn der dann gut angenommen wurde oder gut angekommen ist, ist es natürlich ein toller Erfolg, wie das auch bei Ihnen war. Aber dann muss man nachlegen. Aber man ist noch nicht so geübt. Wie war das bei Ihnen? Wie ist es gelaufen mit diesem zweiten Buch?
Ja, es gab so eine Phase, die war ziemlich schwierig, aber die war auch ziemlich kurz. Ich habe eigentlich so 2 Jahre vor allen Dingen noch aus dem ersten Roman gelesen und war noch viel unterwegs und noch so viel im Gespräch darüber, dass ich so gar keinen Kopf hatte, an irgendwas Neues zu denken. Und dann als klar war so, das will ich jetzt aber angehen, ich will jetzt endlich auch was Neues schreiben, gab es so eine Phase von, wie um alles in der Welt soll das überhaupt gehen? Wie soll man denn überhaupt einen Roman schreiben? Also für mich war irgendwie so vollkommen klar, das kann doch gar nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, wer soll das lesen? Also total irrational natürlich, weil ich hatte es ja gerade eigentlich gemacht. Aber dass das wirklich so ein totales Grundzweifeln an allem war. Und natürlich auch so dieser Druck mit, Menschen fragen ja auch dauernd, also auch auf Lesungen und so weiter, und schreiben sie an was Neuem. Das macht natürlich irgendwie auch so einen Druck. Aber das war eigentlich ab dem Moment, ab dem ich mich für meinen Stoff entschieden habe und damit angefangen habe und einfach konzentriert beim Thema war, habe ich da keine Zeit mehr mit verschwendet, darüber nachzudenken. Es bringt einem ja auch einfach nicht so viel. Gibt einem ja nicht so einen richtigen Anreiz. Ich habe irgendwann beim Schreiben gemerkt, weil Schreiben ja auch oft einfach sehr anstrengend ist und die meiste Zeit über nicht viel Spaß macht, sondern auch viel so aussieht, dass man am Tisch sitzt und durch die Gegend starrt. Da habe ich ganz oft gemerkt, boah, ich wäre jetzt so gerne in der Situation, einfach das Buch geschrieben zu haben und daraus vorzulesen und so neidisch war auf diese Phase, die es dann irgendwann gibt. Das war dann eher so.
Jetzt lesen Sie vor oder Sie haben vorgelesen. Es ist natürlich eine schwierige Situation, was weitere Lesungen angeht. Ich hoffe, es wird sich im Sommer ein bisschen verbessern, ja.
Das wäre schön,
ja. Aber Sie sagten gerade, Sie werden immer gefragt, auch nach dem ersten Roman schreiben Sie schon was Neuem und jetzt nach dem zweiten Roman schreiben Sie schon was anderes Neuem. Vielleicht auch mal wieder an kürzeren Sachen. Ich weiß nicht, ob Sie Erzählungen auch interessieren.
Erzählungen schreibe ich eigentlich immer nur in so Auftragsarbeit ist immer so ein blödes Wort, weil wenn es nur so ein Auftrag wäre, würde ich es nicht machen. Aber eigentlich eher, wenn es so einen Anlass gibt. Aber so von mir aus, so wie mein Kopf nach Stoffen sucht und sie einordnet und so hinfühlt, was interessiert mich, ist Erzählung oder Kurzgeschichten ist für mich gar nicht mehr so reizvoll. Also keine Ahnung, ich glaube so jetzt nach 2-mal Romanen geschrieben, ist das so meine Form, die ich jetzt erstmal so gefunden habe.
Ja, und für ein nächstes Buch haben Sie Ideen? Denken Sie schon nach? Ja,
aber das erzähle ich nicht.
Nein,
dann,
das
also,
brauchen Sie nicht erzählen.
Dann gehen die weg. Also ich bin da so ein bisschen abergläubig. Ich denke immer, wenn ich es laut ausspreche, dann finde ich es vielleicht sofort wieder doof. Und dann ist irgendwie so der Funke wieder verloren.
Nee, der Funke soll bei Ihnen bleiben. Ich freue mich auf das nächste Buch, aber ich freue mich auch, dass wir jetzt erstmal das zweite haben. Das ist ja noch relativ frisch, es ist fast noch warm und ich lege es allen sehr ins Herz. Shaila Bais, ja, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie hierher gekommen sind ins Literaturhaus in Stuttgart.
Sehr, sehr gerne, ich danke.
Und Drei Kameradinnen heißt der Roman, über den wir sprachen. Er ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen.